Es ist schon angeklungen, das Thema heute ist Leiden, der Christ im Leiden, das Leiden um Jesu Namen. Und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, die Predigt heute Morgen fordert mich selber sehr raus. Ich bin froh, bin ich schon seit Wochen mit dem Text unterwegs und ich bin immer noch am Punkt, wo ich muss sagen, ich weiss nicht, ob ich es wirklich in der Tiefe verstanden habe. Ich weiss nicht, wie das im Alltag konkret im Detail aussieht. Und von dem her werde ich heute Morgen jetzt vor allem mir predigen. Ich weiss nicht, was euch durch den Kopf geht oder was ihr mit dem verbindet, wenn ihr hört, Leiden um Jesu Namen willen oder der Christ im Leiden. Ihr könnt euch vielleicht selber mal einen Moment überlegen, was geht euch da so durch den Kopf? Wenn ich bei mir selber herhöre oder auch wenn ich im Gespräch bin mit anderen oder auch in den Gebeten, merke ich immer wieder so zwei Tendenzen in dem Innen. Und vielleicht findest du dich in dem Innen, vielleicht auch nicht, vielleicht sind es andere Themen bei dir. Aber so der erste Punkt ist, zum Glück geht das andere an. Zum Glück leidet mir nicht, wie zum Beispiel Christen in der islamischen Welt. Und das andere ist so die grosse Frage, ja, wie wäre es denn, wenn ich selber betroffen wäre? Wie würde ich in diesem Leiden reagieren? Wie gehe ich mit Leiden um Jesu Namen um? Wenn es drauf und dran kommt, würde ich zu denen gehören, die würden durchhalten, oder wäre ich bei denen, die den Namen von Jesus würden verraten? Das Thema Leiden zieht sich durch den ganzen Petrusbrief durch, eigentlich durch das ganze Neue Testament, aber beim Petrus ist es ein starkes Thema. Und ich habe mich gefragt, liegt das daran, dass der Petrus da auch eine besondere Geschichte hat? Der Petrus kennt nämlich beides. Er kennt den Moment vom Versagen, dort, wo er gefragt wird, im Vorhof, wo Jesus verhört wird, bist du nicht einer von denen? Gehörst du nicht auch zu ihm? Und der Petrus kalte Füße bekommen hat und plötzlich nichts mehr hat wollen wissen, obwohl er kurz vorher noch gesagt hat, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er auch die andere Seite kennt. Er kennt Folter, er kennt Schläge, er kennt Gefängnis um des Namen Jesu willen, wo er bereit war, auszuhalten und durchzuhalten. Und mir kommt darum in diesem Brief auch so beides entgegen. Auf der einen Seite der Trost und die Ermutigung im Blick aufs Leiden, aber auch eine gewisse ermahnende Note. Und ich glaube, wir werden beidem begegnen heute Morgen. Ich habe drei Punkte, wo ich aus dem 1. Petrus 4 herauslese. Das erste ist, dass uns der Petrus erklärt, in was der Grund vom Leiden oder der Ursprung vom Leiden liegt. Als zweites gibt er uns Hilfe im Umgang mit Leiden, hier in dieser Zeit ganz konkret. Und ich glaube, für uns könnte die als Vorbereitung gelten. Und das dritte Thema, das er anschneidet, ist Leiden und Herrlichkeit. Wie gehört das zusammen? Ich möchte anfangen mit dem ersten Punkt. In meinen Augen gibt der Petrus uns zwei Anhaltspunkte, warum wir leiden. Der erste, den nennt er schon im Kapitel vorher, dann sagt er nämlich im 1. Petrus 2, 21, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er gibt keine Erklärung wirklich, warum wir leiden. Er sagt einfach, es gehört dazu. Leiden gehört zu der Nachfolge. Warum? Weil Jesus unser Vorbild ist und in der Nachfolge uns Meister, in der Nachfolge, wenn wir unserem Meister nachfolgen, dann wird es dazugehören. Der zweite Grund erklärt er uns in unserem Kapitel. Wir möchten auch das lesen, und zwar in den ersten zwei Versen sagt er: Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Und der Rest eures Lebens und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Warum gehört es zu unserem Leben dazu? Der Petrus sagt, weil wir die Haltung von Jesus sollen annehmen. Das heisst, unserem Meister nachfolgen. Und was ist das für eine Haltung, die Jesus hatte? Wenn ich sie in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre das der Satz. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das war die Haltung, die Jesus gelebt hat, bis an den tiefsten Punkt von seinem Leben. Und die Motivation für diesen Weg war seine Liebe zum Vater und seine Liebe zu uns. Das ist die Haltung, die Jesus gelebt hat. Der Petrus schreibt da an Heidenchristen in dem Brief, wo zum Glauben gekommen sind und wo, so wie ich es aus dem Brief heraus entnehme, alle eine Vorher-Nachher-Geschichte hatten. Eine Zeit vor dem Leben mit Jesus und eine Zeit nach dem Leben mit Jesus. Sie sind zum Glauben gekommen und ihr Leben hat sich grundlegend verändert. Mögt ihr euch an die beiden Zeugen da vorne erinnern? Sie haben beide gesagt, wir sind verändert worden, wir haben ein neues Herz bekommen. Beim einen ist es sichtbar geworden, beim anderen ist es nicht sichtbar geworden. In diesen Vers wird uns bewusst, wenn wir das lesen, unsere Entscheidung für Jesus, die Bekehrung, wie wir es gerne sagen, die wird sichtbar in unserem Leben. Und dort, wo das nicht der Fall ist, dort müssen wir hinschauen. Und die Veränderung würde ich so beschreiben, unser Ego wird vom Thron, vom Leben oben runtergestossen und Jesus nimmt den Thron vom Leben ein. Es ist das Leben unter seiner Herrschaft, das er bestimmen kann. Es geht nicht mehr um mich, es geht nicht mehr um meine Wünsche, um meine Ziele, um das, was ich erreichen will, um meinen Erfolg. Es geht um ihn. In diesen Liedern, die wir gesungen haben, ist das stark zum Ausdruck gekommen. Du, Jesus. Und die Motivation dahinter, das Erkennen von seiner Liebe für mich. Und aus dieser Liebe aus meine Liebe, die wach wird für ihn. Und genau von dieser Veränderung lesen wir in dem 1. Petrus 4, in den Versen 3 und 4. Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, das ist das Leben vorher, oder? Woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schlecht über euch. Die Heidenchristen, die da zum Glauben gekommen sind, die haben also bei gewissen Sachen nicht mehr mitgemacht, die vorher für sie normal gewesen sind, die auch Teil von dieser Kultur gewesen sind. Und ihr nicht mehr mitmachen, ihr sagen, nein, das will ich nicht mehr, hat Reaktion provoziert. Das heisst da, sie redet jetzt schlecht über euch. Und das ist vielleicht nur der Anfang. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du selber auch keine krasse Vorher- und Nachher-Geschichte, so wie ich sie auch nicht habe. Aber ich habe mich gefragt, ja, was würde denn das heissen, in unserer Kultur, in dieser Haltung zu leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille? Was würde Petrus heute in unserer Kultur, da bei uns in der Schweiz, adressieren? Weil das liest man so schnell, oder? Maßlosigkeit, zügellose Leidenschaft, Trunkenheit betrifft uns doch alle nicht, oder? Ich habe mich gefragt, ob es darum geht, dass wir uns Gedanken machen, was sind es denn heute für Sachen, die Jesus adressieren will. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob er nicht auch von Maßlosigkeit reden will. Wo leben wir alle im Übermaß? An Essen, Konsum, Genuss, Ablenkung. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, wie schnell ich in der Ablenkung bin. Und selbst mit guten Sachen. Ich merke zum Beispiel, dass Gott bei mir im Moment den Punkt vom Bücherlesen anspricht. Und sagt, es ist einfach, Bücher zu lesen und sich Wissen anzuhäufen. In diesen Zeiten muss ich nämlich nicht so fest über mich selber nachdenken. Und Bücherlesen ist etwas Gutes. Medienkonsum. Zügellose Leidenschaften. Da geht es um Begehren. Und wenn ihr euch erinnert, das Grundproblem von uns Menschen, die Eva und der Adam und Eva im Paradies. Etwas wollen, das ich nicht habe. Etwas begehren, das jemand anderem gehört. Wie oft sage ich, das brauche ich noch. Mein Wille oder Gottes Wille? Oder Götzenanbetung? Ja, wir haben vielleicht keinen, ich sage es jetzt einfach, kein Buddha zu Hause stehen oder kein Stein, wo mir Hilfe davon erwartet. Aber was steht im Mittelpunkt von meinem Leben? Wir haben das Lied gesungen. Und letztes Mal hat der Rolf davon geredet, wenn die Mitte nicht mehr die Mitte ist, dann eiert es. Petrus sagt dem da, Götzenanbetung. Eiern tönt noch so harmlos, oder? Was würde Petrus heute bei uns ansprechen? Ich glaube, wenn wir anfangen, wirklich nach Gottes Willen zu fragen und anfangen umzusetzen, dann wird das spürbar in unserem Umfeld. Dann wird Veränderung sichtbar. Dann gehen gewisse Sachen einfach nicht mehr. Und wir erleben vielleicht dann nicht gerade die Verfolgung im grossen Stil, aber es fängt im Kleinen an, dass Leute uns anfangen zu hinterfragen. Ja, vielleicht schlecht reden über uns, weil sie es nicht nachvollziehen können, dass wir Prioritäten anders setzen, dass wir eine andere Haltung einnehmen. Und ja, es könnte sein, dass es anfängt wehtut. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist normal. Es gehört zum Leben in der Nachfolge. Und wenn wir in dieser Haltung leben wollen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann wird das irgendwo konkret. Und wenn ihr das erste Kapitel durchgelesen habt, dann ist es auch vielleicht ein bisschen ähnlich gegangen wie mir. Ab Vers 7 fängt so etwas ganz komisch Neues an, wo ich so gedacht habe, aber Petrus, mit was hat denn das zu tun? Und warum redest du jetzt plötzlich von etwas ganz anderem? Ich habe gemerkt, es ist gar nicht etwas anderes. Der Petrus redet da zu diesen Christen, zu dieser Zeit und sagt, schaut, da könnt ihr es üben. Und wenn ihr wollt, wenn ihr das konkret machen wollt und wenn ihr dranbleiben wollt, dann fangen das so an leben. Und ich glaube, für uns heisst es, fangen wir an, in diesem Bereich nach Gottes Willen zu fragen und in seinem Willen zu leben. Das ist der zweite Punkt. Wenn wir uns vorbereiten aufs Leiden und wenn dich die Frage auch bewegt, würde ich bestehen? Dann finden wir da Antworten drauf oder vielleicht Antworten auf, wie können wir uns vorbereiten. In dem, dass wir uns nämlich die Haltung Jesu Willen, nicht mein Willen, zu eigen machen und anfangen zu üben. Und er sagt, es fängt, so leid es mir tut, beim Gebet an. Und ich sage es bewusst so. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vielleicht denke ich, da kann sie von nichts anderem reden als vom Gebet. Es ist aber der Petrus, der es sagt. Und ich glaube, wenn wir den Willen von Jesus erfahren, dann fängt es genau da an. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber meine Zeit vom Gebet ist die umkämpfteste Zeit von allen Zeiten in meinem ganzen Alltag. Ich lasse mich so schnell ablenken. So schnell ist anders wichtiger. Aber wenn wir Gottes Willen erfahren wollen, dann brauchen wir die Zeit in seiner Gegenwart. Weil er uns dort wird offenbaren. Weil er dort zu uns redet. Im Gebet. Ich will gar nicht viel mehr dazu sagen. Aber da fängt der Kampf und das Leiden an. Weil es um unsere Zeit geht. Ein anderer Punkt, den er nennt, ist ein Punkt, der schon vorher kommt, im vorderen Abschnitt. Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Er redet da von denen, die schlecht reden über uns. Und ich weiss, was bei mir passiert, wenn jemand schlecht über mich redet. Dann denke ich entweder, hey, ich will es dir im Fall erklären, dass du weißt, wie es wirklich ist, oder ich denke, so wie du kannst, kann ich im Fall auch. Das Wissen aber, ich muss mich nicht verteidigen. Die Realität, dass der andere für sein Tun und auch sein Reden über mich, sein Handeln an mir, wird mir Rechenschaft ablegen, heisst für mich, ich kann loslassen. Und ich klammere, auch ich werde mir Rechenschaft ablegen. Da merke ich, da fordert es mich raus. Dein Wille oder mein Wille? Meine Rechtfertigung oder das Loslassen in Gottes Hand und zu wissen, es kommt schon recht. Ich muss da nicht kämpfen. Ein weiterer Punkt ist, ich habe es mal als Kultur der Gemeinschaft versucht zusammenzufassen. Es ist nämlich ganz spannend, was jetzt da kommt. Der erste Punkt ist, der Umgang mit Sünde. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Wie ist jetzt das mit der Sünde? Die muss doch ans Licht, oder? Und jetzt sagt uns da der Petrus, die Liebe, die deckt die einfach zu, schüffelt sich ein bisschen unter den Teppich, legt sie nicht offenbar. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich von dem redet. Tatsache ist nämlich, der Sieg über die Sünde geschieht dann, wenn sie ans Licht kommt. Der Sieg über die Sünde geschieht dort, wo sie ans Licht kommt. Und ich weiss nicht, ob es einen Bereich gibt, wo derart umkämpft ist wie das. Aus der Seelsorge, aus eigener Erfahrung weiss ich, es muss einem schon extrem tief runterbringen, bis man parat wird, mit Sünde ans Licht zu kommen. Es gibt wie fast keinen anderen Ausweg mehr. Es ist einfach noch der letzte Schritt, den ich machen muss. Und wenn ich denke, es hat alles nichts genützt, ich werde mit dieser Sünde nicht fertig, also suche ich mir halt jetzt Hilfe und rede darüber. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir abstumpfen. Dass wir uns einfach daran gewöhnen. Gehört halt dazu, mir ist ja vergeben. Es spielt ja nicht so eine Rolle. Hauptsache, ich bin gerettet. Ich habe ein Zeugnis gehört vor kurzem. Ich möchte euch einfach ganz kurz etwas aus dem weitergeben, aus dem Zeugnis von einem Ehepaar, das an einer Konferenz war und an dieser Konferenz von Gott ganz tief in ihrem Herz angesprochen ist. Das hat sie so beschäftigt, dass sie nach dieser Konferenz heim sind und die ganze Nacht nicht geschlafen haben. Sie sind auf den Knien gelegen vor Gott mit dieser Schuld und sind am nächsten Tag im Gottesdienst ihrer eigenen Gemeinde, haben dem Prediger gesagt, dürften wir ein Zeugnis ablegen oder dürften wir erzählen von dieser Konferenz, was wir da erlebt haben. Und der Prediger hat ja gesagt und hat sich schon gefreut, dass jetzt da ein Zeugnis kommt von dieser Konferenz, wo sie einige von der Gemeinde dabei gewesen sind. Und dann sind die vor die Kirche hergestanden, vor die versammelte Gemeinde und haben gesagt, Gott hat uns angesprochen an einem ganz konkreten Punkt in unserem Leben. Und sie haben den offengelegt vor der ganzen Gemeinde. Und sie haben gesagt, wir brauchen Hilfe. Wir finden den Umgang mit dieser Schuld nicht. Betet für uns. Steht ein für uns. Und wisst ihr, was passiert ist? Einer nach dem anderen ist in dieser Gemeindeführung gestanden. Und sie haben angefangen, Buße zu tun und Sünden bekennen voneinander. Und ich glaube, das ist der Vers, das ist gemeint mit der Liebe. Wenn der Raum da ist, wie ein Schutzzelt, wo wir einander sagen dürfen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir nicht mit dem Scheinwerfer drauf zeigen und sagen, schau den, sondern wo der Rahmen da ist, dass Sachen dürfen das Licht kommen. Und auch da, es kostet dich alles. Das Leiden fängt da an. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er vorher gesagt hat, und wer parat ist zum Leiden, der hat mit der Sünde abgeschlossen, weil der Schritt kommt vorher. Wenn wir an diesem Punkt Schritt machen und in das hineinkommen, dann werden wir eine neue Dimension erleben, die uns auch bereit macht, anderes Leiden in Kauf zu nehmen. Als nächstes sagt er, wir brauchen einen Ort für die Stärkung von unserem Glauben. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Ich glaube, wir haben den Zugang nicht mehr so, was die Gastfreundschaft wirklich bedeutet. In dieser Zeit hier aber hat sich die Gemeinde nicht treffen können, ausser die Leute, die Christen, haben ihre Häuser aufgetan und haben einander eingeladen. Und dann sind plötzlich Herren und Sklaven an einem Tisch gesessen. Männer und Frauen an einem Tisch gesessen. Juden und Nicht-Juden an einem Tisch gesessen. Das ist wahrgenommen worden. Das hat man gesehen, außerhalb. Aber so haben sie können sich gegenseitig ihrem Glauben stärken, über alle Unterschiede raus, die da waren. Überwinden wir in unserer Gemeinde den Unterschied, die da sind? Hat jeder einen Platz? Wie sieht unser Miteinander aus und hat sie so eine Strahlkraft nach außen? Geschieht in unseren Gemeinschaften die Stärkung, die wir brauchen, dass wir unserem Glauben durchheben können? Und dann sagt er einen letzten Punkt noch. Übungsort. Unsere Gemeinschaften sollen Übungsort sein, wo wir zur Ehre von Gott leben können. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt, die vom Kreuz kommt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Es geht also in meinem Dienst, den ich tue, nicht in erster Linie um mich. Es geht um ihn, dass sein Wille geschehen kann. Und es geht weiter. Liebe Freunde, nein, genau, ja, es geht weiter. Wenn du dich fragst, warum brauche ich Gemeinde, dann findest du da eine Antwort. Du brauchst Gemeinde, dass du kannst üben kannst, zu Gottes Ehre zu leben. Sein Wille zu tun, sozusagen im geschützten Rahmen. Gebet. Das Loslassen von Menschen hat auch mit Menschenfurcht zu tun. Was denken andere über mich? Und die Kultur der Gemeinschaft ist der Raum, wo uns gegeben ist, um uns vorbereiten, zum Einüben und dranbleiben, nach seinem Willen zu leben. Und noch der letzte Punkt. Leiden und Herrlichkeit, wie gehört das zusammen? Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Also es geht da nicht um ein bisschen Schlechtreden, das wird jetzt da konkret, oder? Es ist wie ein Feuersturm, das schüttelt die Gemeinde dort. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Wir erinnern uns, es gehört dazu. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich sehne mich nach dieser Herrlichkeit von Gott. Und ja, sie ist der Blick durch den Horizont in die Zukunft, wo wir die ewige Herrlichkeit werden erleben. Aber es heisst da, gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Es heisst also, die Herrlichkeit wird schon da erlebbar. Und ich glaube, das zeigt die Realität, wo uns gerade die verfolgten Christen vorleben, dort, wo die Menschen unter Druck sind wegen ihrem Glauben, dort geschehen die Wunder. Dort findet die Erweckung statt. Dort wächst die Gemeinde. Und das ist für mich ein Ausdruck von dieser Herrlichkeit. Und Petrus fordert uns auf, dass wir uns freuen, wenn wir leiden. Er sagt nicht, habt Freude im Leiden. Er sagt, freut euch, dass ihr an den Leiden von Jesus teilhaben dürft. Das ist die Freude, dass wir in dem innen dürfen Jesus ähnlich sein, dass er uns Anteil gibt. Das ist eine Ehre, wenn wir leiden. Das fordert mich raus in meinem Denken. Leiden ist eine Ehre. Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass es noch nicht so weh tut im Glauben. Aber ich weiss nicht, ob wir die richtige Perspektive haben von Gottes Herrlichkeit an diesem Punkt. Ich weiss es wirklich nicht. Beziehungsweise, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass wir sie nicht haben. Ich bin auch froh, geht es uns gut. Ich bin auch froh, haben wir Sicherheit. Ich bin auch froh für die Freiheit und den Frieden. Aber ich weiss nicht, ob wir in dem innen so nah in dieser Nachfolge an dem dran sind, wo Jesus uns eigentlich lehren will, wo er uns eigentlich herausfordert dazu. Ich habe grosse Fragen. Weil die Herrlichkeit von Gott wird in den Gefängnissen sichtbar. Wird im Dreck sichtbar. In der Armut. Und vielleicht wird uns da der Petrus ein bisschen herausfordern, wie Gott eine andere Perspektive hat von Herrlichkeit. Mir kommt an einer Stelle, an verschiedenen Stellen, aber an einer Stelle die Herrlichkeit ganz besonders entgegen, nämlich dort, wo der Stephanus gesteinigt wird, in der Apostelgeschichte 7. Dort sagt er, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er zur rechten Seite Gottes steht. Jesus, wo sonst immer auf dem Thron sitzt, steht an dieser Stelle. Er ist aufgestanden, um seinen Diener Stephanus zu stärken. um ihn zu sehen und ihn durchzuleiten durch diese Notsituation. Und wir wissen, was diese Steinigung, diesen Moment ausgelöst hat in der Kirchengeschichte. Dort hat die Verfolgung angefangen. Dort hat sich das Evangelium angefangen auszubreiten. Dort sind Menschen nachher über Israel raus zum Glauben gekommen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mich fordert das raus. Ich habe seit einigen Wochen das kleine Kreuz im Sack, das mich immer wieder erinnert, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Manchmal ist es gut, wenn es einfach das ein bisschen umschlägt und wieder an mein Bein herschlägt, in Situationen, wo ich merke, oh, jetzt bin ich gerade wieder an einer anderen Art. Und nicht bei deinem Willen, sondern bei meinem Willen. Und es gibt Situationen, wo ich einfach in den Sack reinlange und sage, Jesus, hilf mir, diese Haltung umzusetzen in meinem Leben. Dein Wille soll geschehen. Ich merke, ich habe im Blick auf Leiden noch ganz viel zu lernen. Es fordert mich raus. Aber ich will mich herausfordern lassen. Ich will mich herausfordern lassen, weil ich möchte vorbereitet sein. Und ich möchte die Herrlichkeit sehen. Und so lade ich auch ein, euch zu fragen, wo redet Gott heute zu dir? Was bedeutet Leiden für dich? Was bedeutet es für dich, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe? Amen. Ich möchte den Moment einfach in der Stille sein und nachher werde ich abschliessen mit einem Gebet und dann ist auch noch der Moment, zum Fragen stellen oder Gedanken auch weiterzugeben. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, Jesus, das seid sich so leicht. Aber gerade am Kreuz sehen wir, was das für dich bedeutet hat, den Weg zu gehen. Und du hast nichts zurückgegeben, du hast alles gegeben. Und Jesus, ich weiss, ich kann es nicht aus mir selber tun. Ich brauche deinen Geist, der mich lehrt an dieser Stelle. Und du sagst, oder wir lesen in deinem Wort, dass du selber in uns den Wunsch und auch das Vollbringen wirst tun. Wir können es nicht uns selber machen, aber wir können dir Raum geben. Wir können anfangen, darum bitten. Wir können anfangen, deinen Willen suchen. Und ich bete darum, dass wir jetzt anfangen, nicht dann, wenn der Druck zu gross ist und wir es nicht mehr können. Ich bete darum, dass wir die Übungsräume, die uns gegeben sind, wo du uns sagst, schlag den Anfang an, dass wir die nutzen können. Und auch da, wir brauchen dich. Ich brauche dich, Jesus, auf dem Weg. Aber du lässt uns nicht allein. Du sagst, dass der Geist der Herrlichkeit wird auf uns ruhen. Dass er uns wird erfüllen. Ja, es ist dein Werk in uns. Wir können unsere Hände einfach nur auftun. Amen.